Du sag mal, Simon.
Mhm.
Was bist du eigentlich für ein Sternzeichen?
Oh mein Gott, bist du so?
50% von mir sind massiv so. 50% von mir glauben an Hexerei, an Magie, an Sternzeichen, an alles.
Mhm.
Und die anderen 50%.
Aber an Gott glaubst du nicht?
Nee.
Okay. Gut, okay. Ich wollte noch einmal. Ja, nee, aber es ist. Nee. Ja, okay. Ja.
Glaube ich an den Teufel?
Absolut.
No. Nein, aber also ich wäre super gerne eine Hexe und so, ne? Und ich habe auch ganz viele Hexereibücher oben stehen. Mhm. Und man hat ja, glaube ich, auch den Altar im Hintergrund gesehen bei den ersten Videos. Also da stehen schon ein paar Sachen.
Praktizierst du auch?
Nee, ich bin zu faul.
Mhm.
Und ich glaube, also gerade Witchcraft ist sowas, also, ne, das ist ja am Ende auch nur Manifestieren und so. Musste halt eine Routine haben, musste es halt regelmäßig machen und I'm too lazy. So, no. Aber ja, 50% von mir glauben an den ganzen Kram und 50% machen sich über die anderen 50% lustig und sind halt nur Logik und nur Fakten und nur Homöopathie.
Weil da gibt es natürlich auch Unterschiede, wie man Witchcraft, ob man jetzt so alte Sachen macht oder ob man sagt, nee, ich will eigentlich nur einen Liebestrank haben oder da gibt es ja wahrscheinlich auch 1000 unterschiedliche Sachen. Also jeder hat ja auch da Klischees im Kopf, was Sexen angeht. Ne?
Sure.
Also mein Sternzeichen, ich bin Fisch, ich bin Doppelfisch und Aszendent Skorpion.
Wenn du sagst Doppelfisch, heißt das?
Ich habe mir irgendwann diese App runtergeladen, die alle haben, wo es um Sternzeichen geht. Genau, ich wollte den Namen nicht sagen, aber genau die habe ich runtergeladen, weil jemand meinte, was ist denn dein, warte kurz, es gibt Sonnenzeichen, Mondzeichen oder ist Aszendent Sonnenzeichen?
Ja,
genau, also das, ach so.
Nein, ich glaube, Sonnenzeichen ist dein Sternzeichen.
Ja, was ist das Mondzeichen dann?
Mondzeichen und Aszendent ist Aszendent.
Ich glaube, so okay, ist dann ist Sonne und Mond sind bei mir Fisch und Aszendent ist Skorpion.
Okay.
Und was sagt dir das jetzt?
Nothing.
Ja, gut. Aber
Fische gelten als emotional und sensibel und so. Ich glaube, die Männer sind so ein bisschen schwer zu greifen. Die flutschen einem eher so durch die Finger.
Na, bin ich halt. Deshalb so anders.
Glitschig.
So, genau. Mich hat man. mich hat man nicht für sich alleine gedacht. Oder nee, mich kriegt man nicht eingefangen. Genau. Da muss Mr. Wright noch kommen, der das wohl schafft. Ist auch schlimm, ne? So Menschen, die sowas von sich selbst behaupten. Nee, ich bin niemand. Also mich kann man nicht halten. Da muss der erste Richtige kommen, der das schafft. Wenn man so ein Selbstbewusstsein hat, von sich so zu reden oder so, das ist ja auch was man manifestiert dann für sich.
Ja, ich glaube sowieso, dass, also, ne, wenn wir jetzt davon ausgehen sollten, theoretisch, dass Sternzeichen nicht real sind, dann glaube ich, passiert das ganz viel, dass Leute sich in die Rolle, die sie mit ihrem Sternzeichen verbinden, auch so ein bisschen rein identifizieren und dann mehr so werden.
Vielleicht. Aber es kann ja auch helfen. Das ist ja auch was, wo man dann sagt, nee, ich bin Mensch, ich brauche ein bisschen mehr Routinen, weil mein Sternzeichen ist schon so, ich bin unruhig im Vielen, deshalb brauche ich das und das da und daher.
Ja.
Aber okay, gut. Also das heißt,
ich glaube aber, dass das generell auch bei Religion, also bei allem, was ein bisschen esoterisch ist, das ist das, was ich dem immer abgewinnen kann. Ich finde ja ganz
ist viel halt, an
organisierter genau, Religion schlimm. Nee, auch das, die Motivation, besser zu sein, als man ist. Also, ne, für viele Menschen ist es ja nicht selbstverständlich, zum Beispiel kein Arschloch zu sein und andere Menschen nicht scheiße zu behandeln. Die brauchen dafür dann eine christliche Religion, die dir sagt, du, lass das mal. Oder Madonna, die dann irgendwann Kabbala gefunden hat und dann mit Kabbala verstanden hat, oh wow, wenn ich Leute scheiße behandle, dann kommt es zu mir zurück, so I'm not doing this anymore
was because of Kabbala. Was ist das nochmal? Das war das rote
Bändchen.
Hat sie das noch? Ist das noch ein Ding?
I'm not
Weil das
sure.
war doch damals, war doch wirklich dieses
Ich weiß,
so
dass sie auf jeden Fall nach Kabbala, ein Arschloch
ist. Ja, so, ich weiß nicht mehr, was das Ding dahinter war, aber ich weiß nur, dass das auf alle Fälle was war, wo sich jeder irgendwie draufgeworfen hat und
ja,
irgendwie
Baum und es ist irgendwie auf dem Judentum grob angelehnt. Mehr weiß ich auch nicht. Also that's all I know.
Ja.
Und dass sie ihr Kabbalah-Name Esther war, weiß ich glaube ich noch. Und dass sie eben erst durch Kabbalah begriffen hat, dass Scheiße sein Scheiße ist.
Ja, wann hast du das begriffen für dich?
Gar nicht.
Ja. Ja, weil das ist immer so, muss ich immer dran denken, als ich auf der, muss ich immer dran denken, als wäre das was mir vor Jahrzehnten passiert wäre oder so. Das war, ich war auf dem Primavera Sound Festival in Barcelona. Und das war so schön, weil dann nur, also das war wirklich das queerste Festival, auf dem ich jemals war. Ich bin so ein bisschen gebrandmarkt, was so Festivals angeht, so, und bin da überhaupt nicht so ein riesiger Fan von und war auch da erst so ein bisschen auf Abstand und war auf so einer Empore oben, so wo ich so dachte, ich will weg von Menschen, weg von Massen. Bis ich irgendwann, als ich dann unten war, gecheckt habe, oh mein Gott, hier sind ja alle Hasen. Hier ist ja, ich habe noch nie so viel, und das war Queer Joy dann tatsächlich dann auch so bei, egal ob Charlie XCX und Troye Sivan oder bei Chappell Roan, wenn dann nur The Lesbians oder also so alle so um dich rum sind und man einfach das so merkt und es so, oh mein Gott, wir haben also so gefühlt dieses.
Jetzt machen alle das, die Hot to Go Choreo.
Genau, oder auch so dieses, so wir haben sie groß gemacht auf eine Art. Und das ist ja was, weil ich ja dieses wir nie angenommen habe. Yeah. Aber es ist ja trotzdem was, da habe ich es angenommen und habe da tatsächlich, da habe ich auch ganz, ganz oft geweint, ne? ne? Weil ich das da wirklich, weil ich es so schön fand und immer die ganze Zeit dachte, wie geht das nur? Und da war Sarah Hartgens war auch mit. Liebe Grüße nochmal hier, das ist der Come-Name hier. Melli und Sarah sind
die, total geil. Ich glaube, Sarah ist die nicht also die prominenteste Nicht-Prominente, die es überhaupt gibt. Die wird ständig überall genannt. Die kommt in jedem in jeder Story von Promis zurecht. Vor, die ist in jedem Podcast, ist ständig in Erwähnung. Ich liebe das.
Absolut zu Recht, aber auch. Ja. Und das war, da haben wir auch viel, oder da habe ich ihr dann eben auch schon so, wie gesagt, ich bin ein Mensch, ich schütte gerne mein Herz dann aus, sobald ich mich ein bisschen safe fühle mit einem Menschen, dann wird dafür viel erzählen. Da habe ich auch gesagt, mein Gott, krass, wie die Menschen hier sind. Und die einzigen, die so schlimm waren, waren die Securities, weil die einen immer angepackt haben. Mhm. Also so, das war so komisch, weil das war so du hattest nur, also jetzt nicht irgendwie besoffene Heteromänner so aller Klischees, die irgendwo hinkotzen oder prügeln wollen oder sagen, ey, wie siehst denn du aus? So, ja, das gab es alles nicht. Und dann waren aber eben die Sekus waren ein Tacken schärfer gefühlt. Also, aber ich fand auch ein bisschen grundlos. Aber vielleicht ist es auch dadurch hervorgestochen, dass es eben so ein Kontrast war zu einem Publikum und so. Und da ist Sarah dann auch zu einem, der ihr dann gesagt hat, nee, da kann sie nicht mehr rein. Aber so, aber warum sagt ihr das denn nicht, wenn ihr schon seht, ich komme hier raus? Warum sagt ihr den Leuten, die rauskommen, nicht, ihr könnt hier nicht wieder rein, sondern ihr müsst einmal um das ganze Gelände laufen und ihr werdet eure Leute nicht mehr wiederfinden. Mhm. Also warum warnt ihr nicht irgendwie vor und so? Und er hat sie so, weil er sie so angemault hat, du darfst hier nicht durchgehen. Sie so, okay, ja, okay. Und dann so, nein, du musst ja bleiben. Und sie war so, ja, ich will ja auch gerade gar nicht. Aber sie war, und da hat sie eben auch gesagt, so, it's your choice to be like that. Hat sie dann eben auf Englisch zu ihm gesagt, es ist deine Wahl, jetzt so mit mir zu sein. Und das ist dann was so kleben geblieben ist. Auch bei diesem so, du musst kein Arschloch sein, sondern das entscheidest du gerade, dass du so sein möchtest. Naja, und wie du halt sagst, das ist dann eben tatsächlich auch das, was ich Religion oder so abgewinne, ist ein, ja, wie man, also erstens, dass es Halt gibt, Menschen, aber eben, ja, solange es nicht gegen einen verwendet wird oder gegen andere Menschen verwendet wird, ist gut, aber passiert ja meistens.
It happens a lot. Ja, eben, so. Ja. Nee, ich bin einfach so erzogen und ja, das vielleicht auch, weil ich ne, um mich herum ja dann doch irgendwie christlich sozialisiert bin. Also ich will natürlich immer, will mich für Schwächere einsetzen, ich will immer gerne, I don't wanna hurt anyone, ich kann auch ganz schwer nur lügen und so. Also es sind schon so Sachen, die ich so in meiner DNA so ein bisschen drin habe ich das Gefühl, die so, ich auch in Computerspielen, ich bin ja so eine Gaming-Maus auch. Ich zocke ja echt viel PS5 und so eine Sachen und gibt natürlich auch total viele Spiele, wo du so böse Charaktere spielen kannst. Ne? Und es fällt mir schwer. Ja. Also selbst im Computerspiel, wenn ich da so böse Sachen machen muss, bin ich immer so, ich kann nicht. Und Joko, mein anderer bester Freund, lacht mich dann immer aus, ist so, Alter, jetzt hau doch einfach drauf. Und ich so,
aber ich habe das auch, wenn ich die Wahl habe, immer für das Gute.
Ja.
So, ich hatte das, glaube ich, nur bei Witcher oder sowas war das. Da war eine Familie, wo so war, oh Gott, wenn die jetzt da bleiben, dann kriegen alle die Pest. Aber das habe ich vorher schon gelesen und war trotzdem so, oh, ich kann nicht. Also,
das ist irgendwie. Das heißt, du zockst auch?
Ja.
Oh, I love this
about you. Aber nicht so, nicht so super oft. Ich habe auch mal überlegt, ob ich so twitchen möchte. Mhm. Also, weil ich aber auch, aber ich bin Angstspielerin.
Doppelmaus Hälfte Twitch.
Ja, so, weil ich das nie schaffe, in dunkle Räume zu gehen. Ich kann nicht in Höhlen, kann ich nicht. Deshalb ist immer nur.
Im Spiel.
Ja, da kriege ich dann Beklemmung. Das kann ich nur bei Tageslicht kann ich spielen. Okay. Also so, aber dann kann ich wirklich so über Stunden.
Und Baldur's Gate? Hast du Baldur's Gate gespielt? Hast du Baldur's Gate
gespielt? Nee, das habe ich nicht. Ich kann dir sagen, was ich gespielt habe. Ich habe nur Assassin's Creed habe ich sehr viel gespielt. Ja. Ich habe Witcher habe ich gespielt. Ja. Ich habe Horizon Zero Dawn gespielt. Ja. Also immer so Storytelling, große Welten und wo man Dinge entscheiden muss.
Ja.
Oder wo man sich auch manchmal, eigentlich ist es immer nur, wenn man jemanden eliminieren muss, damit anschleichen. Ja. Also sowas kann ich nur spielen.
Achso, nö, ich hau schon, also ich zerfetze Leute gern, aber immer nur, wenn ich auf der guten Seite bin quasi, aber dann liebe ich's. Also Hack and Slash und so mache ich auch gerne, aber Baldur's Gate wirst du lieben. Wir müssen mal Baldur's Gate spielen. Das ist auch ein sehr queeres Spiel.
Ja.
Du hast auch bei der Charaktererstellung hast du sehr viele coole Optionen. Also du kannst dir auch Menschen machen, die Titten haben und Schwanz und so und super androgyn und kannst die Stimme rauf und runter und so. It's very inclusive und ich lieb's. Ist ein wunderschönes Spiel.
Ja, ich habe aber schon damals immer so für mich gemerkt, ich liebe es, Frauen zu spielen.
Ja, ich habe immer.
So, ich glaube, das ist ja eh dieses Ding so, ich weiß sofort, das ist mal so, manchmal mal aus Witz so zu Freundinnen von mir, sagt Powerfrau, voll Vibe. So, oder sonst irgendwas, so einfach so diese, so wirklich einfach nur so, aber das ist irgendwie, bin ich schon damit, das hat mir immer irgendwie Halt gegeben. So,
ja.
So Frauen, die aufs Maul, aber das ist ja genauso wie in Serien, das ist ja wie Buffy, das ist wie Dark Angel, ja, das ist wie Alias, die Agentin, das ja, ist selbst wie Crossing Jordan, die ja, Pathologin mit Profil, weißt du? So, oder Ellie McBeal oder keine Ahnung, ja gut, da nochmal, aber die war jetzt nicht ja, gewalttätig anderen Leuten gegenüber, aber es war trotzdem immer so, ich habe immer alles geliebt, wo ein Female Focus ist.
Ich habe ja noch mehrere andere Podcasts, unter anderem einen, der heißt Too Old or Young, das ist, sind ja, wir zu dritt und machen so queere Kultur, arbeiten wir so ein bisschen, ne, erklären das, ordnen das ein, auf eine sehr lustige Art und Weise, es klingt immer so trusch, wenn ich das sage, aber sind halt, ne, also es geht um Kultur, um Filme, um Serien und so. Und die wissen immer schon, wenn es irgendeinen Film oder irgendeine Serie gibt, und es gibt eine Szene, wo eine Frau sich rächt, und zwar richtig blutig. That's my favorite moment of the entire film. Ja. Also auch wenn es richtig gory ist, I Piss on Your Grave oder so eine Filme, ne, wo es richtig hardcore Männern an den Kragen geht und eine Frau, die rächt sich und macht die alle platt, nimmt die auseinander. Ich sitze zu Hause und feiere. Das ist ein Gefühl von. Es ist nicht Liberation, aber es ist so ein Rachegefühl so ein bisschen. Mhm. Promising Young Woman zum Beispiel habe ich auch geliebt, diesen Film. Und der ist ja wirklich nicht einfach. Also ja, ich bin da, ich fühle mich da auch immer sehr zu Hause. Und ich war immer das Girl in allen Spielen. Aber auch früher, ich habe ja einen Bruder und zwei Stiefbrüder, wenn wir zu Hause saßen und dann so Serien geguckt haben, dann, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt oder ob du das kennst, dass man sich so aufteilt, wer ist, dass man so die Rollen quasi verteilt. Nee,
du bist, ja, ist ja wie bei den Spice Girls, weil man gesagt hat, du bist.
Right, aber halt während die Serie läuft. Okay. Jedes Mal bei der Folge musste wieder neu verteilt werden und die Jungs haben immer die Jungs unter sich verteilt und ich war halt immer das eine Girl, was in dem Cast dabei war. Colt Sievers, gab so eine Serie, da gab es Jody, die sah eh hot aus, das war so ein blondes Babe mit so einem American Stars and Stripes Bikini und so riesengroßen blondierten Farrah Fawcett-Tan. Und die Jungs haben immer sich ausgesucht und ich dachte, ach, dann bin ich halt Jody. Okay, bin ich wieder die Loserin und hab's geliebt
natürlich. Ja, aber ich frage mich dann trotzdem so, also so, weil ich kann mir vorstellen, Leute hören das und sagen, ja, und da hättet ihr schon merken sollen, da ist irgendwas falsch bei euch. Ihr seid schwul, ihr steif. Also ich frage mich, woher kommt, ich glaube, bei mir kann ich so ein bisschen darauf münzen, dass immer Frauen schon immer an meiner Seite waren, die mich, das heißt jetzt stumpf an, aber ja auch beschützt haben auf eine Art. Also, oder so wie man heute sagen würde, die sind mein safer space gewesen. Deine also, so, das waren die mich akzeptiert haben oder die mich ja auch am Anfang beschützt haben und gesagt, er ist nicht schwul. Ist er nicht. Simon, bist du schwul? Nein, er ist nicht schwul.
Sowas
so. Nicht. So. Und das ist immer so genauso was, so wie eine beste Freundin haben und so. Also, so, das ist. Ich glaube, ich habe das erst ein bisschen später in Berlin, also hier in der Stadt dann erst so gecheckt, als ich so in Schöneberg war und da auf einmal festgestellt habe, hier sind keine Frauen. Hm. Oder dass es die that kind of, also diese Homos gibt, die die Schwulen,
gar keine Frauen mögen.
Die gar keine Frauen mögen, die auch gar keine Frauen im Freundeskreis haben. Mhm. Und das war dann das erste Mal, wo ich so war, ah, okay, und warum soll es bei Schwulen anders sein als bei Heterosexuellen? Also das Misogynie ist immer das. Das ist wirklich was ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz sagen möchte, auch wenn wir hier vor ein paar Folgen über Circuit Gays gesprochen haben, so die Techno, die einfach nur auf Muskeln, die aufs Äußerliche, auf Männlichkeit oder so achten. Genau sowas gibt es. All das gibt es auch in der heterosexuellen Welt. Ich glaube, das ist immer wichtig, das mal ganz, ganz kurz zu betonen, bevor man sagt, naja, also bei den Schwulen ist ja krass. Also habe ich gehört, die sind ja verfeindet untereinander. Die hassen sich ja auch. Ja, ist nicht so wie bei euch, ihr liebt euch alle, ne? Ja. So, also so das.
Deswegen geht es der Welt so gut, weil alle Heteros sich mögen.
Ja, eben, genau, so. Aber ich finde immer dieses, das ist was ich nicht so richtig greifen kann, ist tatsächlich das Thema dann Frauenhass. So. Also so dieses wirklich, dass da keine Frauen stattfinden. Weil das in meinem Leben nie so war. Nie. Sondern es gab immer nur Frauen. Ich hatte nur Freundinnen. So, dass ich jetzt Typen habe, mit denen ich befreundet bin. Auch meine Homo-Gays wie Daniel und so. Küsse und Grüße gehen raus. Das ist ja bei mir das, wo ich immer wieder merke, das ist überhaupt gar nicht selbstverständlich. Weil die Selbstverständlichkeit ist, dass ich von Frauen umgeben bin. So. Und das ist irgendwie was, wo ich manchmal drüber nachdenke, es nicht so greifen kann, aber trotzdem sagen würde, ich bin der bessere Mensch in dem Falle.
Also es gibt schon Spaces, wo ich das Man-Only-Prinzip total gut verstehe
ich und verstehe auch verteidige. Ich verstehe das, absolut. Ja, also, nein, wo ich an finde, Orten und so verstehe ich, dass es Man-Only-Spaces gibt. Genau. Oder also genau
Cruising Bars finde ich total in Ordnung, dass wenn da keine Frauen rein können und dürfen. Oder halt nur, was weiß ich, bis oben zur Bar und dann danach eben nicht, weil das ist einfach ein Space für männliche Wesen, die da sexuell aktiv werden, da das ist dafür dedicated und es muss nicht jeder Space geöffnet sein für alle. Also mhm. ne, das ist ja auch ein Learning irgendwann, das habe ich als weiße Person dann auch irgendwann mal kapieren müssen, so, wo man dann so im Zuge von Black Lives Matter, dass ich dann so dachte, ja, aber für mich ist doch jeder Space zugänglich und mhm. dass dann schwarze Menschen mal gesagt haben, nee, also da sind wir gerne unter uns und ich ja, fand das am Anfang, war ich total echauffiert und dachte mhm. so, aber was, ich bin doch ein Ally und ich muss doch überall Zugang haben und ja. ich bin doch einer von euch und dann irgendwann mir klar wurde, das ist echt ein dumm privilegiertes eine Scheißposition, die ich da eingenommen habe. Ja, total, ja. Und gutes Learning. Ne? Man ist nicht immer überall, man muss nicht immer überall in jeden Space sich reinquetschen. Manche sind einfach auch okay, so wie sie sind. Aber grundsätzlich natürlich, also ne, die, meine wichtigsten Bezugsmenschen waren auch ganz lange immer nur Frauen. Meine besten, also meine zwei besten Freunde sind ein Mann und eine Frau. Und ich hätte, genau wie du, auch meine Schulzeit wahrscheinlich nur sehr schwer überlebt, hätte ich nicht meine Freundinnen gehabt, die also gut, mich hat jetzt niemand beschützt, aber die Girls, die einfach, die haben mich verstanden, wir haben ähnliche Interessen gehabt, wir haben ähnliche, uns für ähnliche Sachen begeistern können. Das war schon einfach, das wäre ohne die Frauen an unseren Seiten, glaube ich, wesentlich schwieriger gewesen. Und muss man ja auch mal sagen, ich glaube, eine Seite des schwulen Lebens, vor allem des schwulen Großwerdens, über die ganz selten gesprochen wird, ist die Frauen, die wir daten, bevor wir unser Coming Out haben.
Oh mein Gott, ja.
Weil ich meine, das ist auch
oh Gott, eine, oh, da wird mir gerade ganz so, ja.
eine scheiß Karte ja. für die Girls. Ne? Mhm. Also ich weiß auf jeden Fall, ich hatte eine Ex-Freundin von mir, die hatte, da war ich schon als bisexuell, glaube ich, geoutet, so ein bisschen, aber das war meine längste Beziehung mit einer Frau. Mhm. Und ich habe mich dann von ihr getrennt und mich dann richtig geoutet. Mhm. Und das war für die auf jeden Fall nicht einfach. Mhm. So, weil sie das natürlich auch irgendwie auf sich bezogen hat. Und dann hat sie danach nochmal einen Typen gedatet, der sich dann auch als gay geoutet hat. Und weil er sich in mich verknallt hatte. Und es tut mir heute noch so leid. Und ich wollte von dem gar nichts. Ich habe den abgeschossen.
Ja.
Also ich habe mit dem gar nichts gemacht, weil der mir zu crazy war. Aber wo ich dann auch denke, die arme Maus. Mhm. Also die hat auf jeden Fall ihr Päckchen zu tragen.
Ohne Witz,
psychologisch.
Ich habe das genauso. Ich habe manchmal, ich glaube, das sind die Dinge, womit ich nachts manchmal einfach so aufschrecken könnte, aus und so, oh mein Gott, weil ich natürlich noch so die Namen einfach so schon alleine, weißt du, so, ich weiß noch ganz genau, erstmal so dieses so, da wurden dann immer auch noch Zettelchen geschrieben oder so, und das war ja auch die Zeit, wenn, genau das, worüber wir mal gesprochen haben, dieses alle wissen, mhm. aber man selbst weiß gar nicht. Mhm. Man selbst ist so verwirrt in dem Moment aber auch noch und denkt so, nee, aber jetzt geht's doch los, der geht gerade mit dem, man ist für zwei Wochen mit irgendjemandem zusammen oder so, da werden Zettel geschrieben mit so, hey, ich würde dich gerne KÜ, Punkt, 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 EN, also dann küssen, weißt du, so, oh mein Gott, ja, wir können ja gerne bla bla bla. Und das ist so, rückblickend weiß ich natürlich, dass ich in der 7. Klasse einfach meine Ruhe haben wollte, auch für mich, und dann werde ich nie vergessen, war ich dann auch mit einer zusammen. Und es war so, wir haben dann mit Directions Haarfarbe, haben uns die Haare gefärbt, weißt du? Und
was für eine Farbe hattest
du? Rot.
Pillarbox ja. Red oder welches?
Ja, einfach Fire? Irgendwas, was hier in mein braunes Haar mit reinkam, so dass einfach ein roter Schimmer mit da drin war, keine Ahnung, aber das war irgendeine Directions Color. So. Und dann hatten wir Klassenfahrt nach London. Genau, und da saßen wir ja die Busfahrt die ganze Zeit nebeneinander. Küssen konnten wir nicht, weil ich da so doll Herpes hatte. Wie noch nie mit in Absicht. Meinem Leben. Nee, also auch rückblickend denke ich natürlich auch so, oh mein Gott, die Arme, weil da wurde natürlich nie wieder drüber gesprochen. Das war 7. Klasse, schau. Dann in der Oberstufe dann irgendwie 11., 12., als ich mich dann, ich mache Gänsefüßchen, geoutet habe, weil ich habe ja in meinem Hausaufgabenheft, weißt du, über die Sommerferien, ich hatte ein Hausaufgabenheft, das wo wirklich jeder Tag gefühlt eine Seite hatte. Das heißt, ich hatte viel Platz, um Sachen reinzukleben. Da waren dann auch viele Boys waren da drin. Warte mal, wen habe ich da? Josh Hartnett, das war gerade die Phase, okay. Als Pearl Harbor rauskam, Film nie gesehen. Ich habe nie einen Film mit Josh Hartnett, glaube ich, gesehen. Und habe aber trotzdem, den fand ich dann süß und habe aus jeder Bravo alles ausgeschnitten oder auch Abercrombie-Werbung, die man sich so aus...
Josh Hartnett. Ist Josh das Hartnett. Der dann so Charakter-Sachen auch gemacht hat, der diese...
Du, keine Ahnung, der sah einfach nur gut aus in der Zeit. Das ist total egal. Der steht einfach nur so, der hatte jetzt nochmal ein Comeback irgendwo.
Ja, ich glaube, dann ist der das. Der hat auch diesen einen Horrorfilm gemacht, 20 Days of Night oder wie der hieß.
Ich habe keine Ahnung, das weiß ich nicht. Bei mir war er nur ganz, ganz kurz da und da war ich auch bei meiner damals besten Freundin. Also so, das finde ich auch immer lustig, dass wirklich so beste Freundin waren ja, gab es ja immer.
Ja.
So, und das war... mit der habe ich einen Schrein gebastelt aus dem Schuhkarton. Da haben wir viel, das war unser Josh Hartnett-Schrein, da haben wir den immer überall reingemacht. Und das war dann
Ihr hattet einen Josh Hartnett-Schrein.
Ja, also auch total dumm. Das war einfach irgendein Deichmann-Schuhkarton, den wir irgendwie hatten von irgendwas, wo das dann einfach irgendwie drauf geklatscht worden ist. Aber es war auf alle Fälle so, dass ich eben genau in meinem Hausaufgabenheft war dann immer demonstrativ ganz, ganz viele Typen, ganz, ganz viel irgendwelche Models an oder irgendwas, wo ich dann, damit habe ich quasi, ich habe nicht gesagt, ich bin schwul, sondern das war mein Soft-Launch, aber eigentlich, weil ja eh schon alle immer wussten, aber ich habe nie wieder mit ihr, glaube ich, dann auch darüber gesprochen oder eh viel zu tun gehabt, weil sie ja dann auch nicht in meiner Clique war.
Okay.
Erinnerst du dich noch so an deine erste beste Freundin?
Also, ich erinnere mich an diese Zeit, wo das so hin und her lavierte. Ne? Mhm. Meine Mutter war ja ganz lange meine beste Freundin. Gesund.
Ja, Gilmore Girls, wow.
What could go wrong?
Ja.
Ich weiß gar nicht, wer dann die erste war, wo das so richtig das Gefühl war von, okay, we're besties. Mhm. Da gab es, also auch dadurch, dass wir einfach so oft umgezogen sind, gab es immer wieder welche und das hat dann aber auch immer nicht so ewig gehalten. Auf dem Internat gab es dann die ersten längeren, wirklich intensiveren Beziehungen auch, also Frauenbeziehungen, platonische Best-Friends-Beziehungen. Aber so, ne, die längste ist jetzt, also Ina, das ist meine beste Freundin auch schon jetzt seit, ich glaube, 20 Jahren. Wir kennen uns ewig und das ist einfach, also ne, das ist so eine Konstante in meinem Leben, die auch einfach nicht wegzudenken ist und dass wir waren ganz lange, haben wir auch einfach jede, also wir haben zusammen gewohnt in Hamburg, also habe in Berlin gewohnt, sie hat in Hamburg gewohnt dann und wir hatten eine Wohnung da zusammen quasi, ich hatte dann ein Zimmer und wenn ich in Hamburg war, wir waren halt die ganze Zeit zusammen so, ne, wir haben jeden Tag 100-mal kommuniziert und das hat sich dann verändert, weil sie dann neue Beziehungen und dann auch heiraten und dann Kinder und so und dann ist es klar, da zieht man sich dann ja auch irgendwie zurück. Also ich habe mich dann zurückgezogen, so weil ich auch gemerkt habe, okay, da will ich auch gar nicht, also größter Horror in meinem Leben ist das Gefühl, mich aufzudrängen oder irgendwo zu sein, wo ich nicht richtig erwünscht bin und das ist dann ja schon auch klar, dass das vorgeht, eine Familie geht vor, Romantik geht vor und so, alles klar, aber wir haben das nie aufgegeben, so, ne? Das ist nach wie vor, wenn wir uns sehen, wir sind immer ganz doll taktil, auch weil wir uns einfach ganz doll lieben und das respektieren auch alle so, also das ist einfach, ne, es ist keine romantische Beziehung, aber es ist eine Beziehung, es ist eine ganz große Liebe, so. Und das finde ich auch super, also es ist mir super wichtig, ich könnte ohne die auch gar nicht.
Ja.
Also I wouldn't know.
Ja, aber so ist es bei mir genauso. Also ich habe jetzt nicht die eine,
aber du hast ja ganz viele beste Freunde.
Ja, ne? Total, toll. Und ich liebe die alle.
Du Hure.
Ich liebe die richtig, richtig toll. Ja, aber auch einfach, weil es die tollsten Menschen sind.
Right.
Also wirklich die tollsten Frauen.
Right.
Und das ist so, ich weiß gar nicht, warum, oder was heißt, doch natürlich weiß ich, warum mir das wichtig ist, weil ich mit denen alles teilen kann. Ich selbst merke, ich habe natürlich super doll probiert. Und das ändert sich jetzt gerade erst. Jetzt fange ich so an, so über so Typen zu sprechen. Also wenn ich so date, weil das aber auch gerade einfach so in diesem Sinne der Sommer meines Lebens ist, ist gerade ganz, ganz viel passiert. Und ich gerade merke, ah, okay, ich sehe irgendwelche komischen Muster an mir oder ich sehe das und das und bin.
Bist du jetzt in der Pubertät?
Ich bin in der Pubertät jetzt endlich angekommen. So ein bisschen für mich mit 38. Gott, das hört sich an, als hätte ich Midlife Crisis. Das habe ich nicht. Das ist eigentlich nicht. Nein, also doch, das hört sich wirklich an wie Midlife Crisis. Schau.
Also, schau ich mal an.
Ja.
Also das ist, wie viele Leute sich bei mir fragen, ob sie nicht eine Midlife-Crisis hat, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, ach so. Ah, du meinst, weil dann so, oh mein Gott, sie sehen auf der Straße und sagen, aha,
jetzt sieht sie aus wie eine Tasche Ochsenknecht.
Ach so, ja, das stimmt.
What happened?
Aber ohne Witz, ich glaube, deshalb mag ich den Look heute ganz besonders, weil Natascha Ochsenknecht auch. So, aber du hast, dafür ist dein, du brauchst den pinkeren Lipgloss noch ein bisschen mit dazu, aber ansonsten ist, ich bin irgendwie auch von der, bin ich auch auf eine Art und Weise irgendwie so obsessed, aber das ist dann ja auch so wieder, da sind wir wieder bei Gay Icons, was irgendwie so,
right.
so Frauen sind, die auf eine Art unapologetic, sagt man, glaube ich, habe kein deutsches Wort dafür, also so die ihr Ding machen und irgendwie so das, das finde ich irgendwie alles toll. Und genau, ja, ich habe sehr, sehr viele Freundinnen, die ich auch nicht ranke. Ich glaube, ich habe das früher mal gemacht, da war sie ja meine beste Freundin. Und da ist es aber natürlich auch so, dass ich da vielleicht dann auch irgendwann gemerkt habe, ah, okay, das ist, man muss aufpassen, nicht eine Beziehung nachzuspielen. Also auf einmal dann vielleicht auch so, wenn beide Single sind oder so, dass man da irgendwie aufpassen muss, okay, wie ist hier gerade die Dynamik eigentlich zwischen uns oder was ist das hier jetzt gerade, bla. Also ich habe auf alle Fälle unterschiedliche beste Freundinnen mal gehabt und jetzt so die Frauen, die ich jetzt um mich rum habe, die auch meine besten Freundinnen sind, das ist irgendwie, ja, ich will nicht sagen anders, aber es ist toll. Hm. So, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Wahrscheinlich macht es keinen Sinn, weil ich in meinem Kopf gerade irgendwie so rumdenke und aber auch mich trotzdem frage, ah ja, okay, das ist jetzt nicht so, also das ist jetzt nicht das Klischee, dass ich die alle treffe und wir trinken Sekt und dann wird über Jungs gesprochen, so, ne? Prosecco. Das ist ja, genau,
Prosecco.
Natürlich. Sondern das ist ja irgendwie das Teilen von allem und das ist eben in diesen Jahren so doll gewachsen und da gibt es welche, die sind seit auch fast 20 Jahren an meiner Seite. Also was ich interessant finde, ist dass ich aus der Schulzeit eigentlich so niemanden mitgenommen habe. Also es gibt niemanden mehr aus der Zeit so richtig. Also natürlich doch, wenn ich die irgendwie treffe und sehe, freue ich mich, aber das ist nicht mein Inner Circle. So, das ist eher so ein, ich habe so richtig gemerkt, wie, und das ist auch was ich so mit Laura zum Scheitern verurteilten ZSV einmal so ein bisschen so aufgearbeitet habe, so dieses Schulzeitthema ist immer dieses, das verbuche ich als Schicksalsgemeinschaft. Also wenn Leute sagen so, das ist die beste Zeit des Lebens, denke ich mal so, nein, aber wir haben es als, wir als Clique, die da unterwegs waren, wir waren so eins und haben dafür gesorgt, dass es uns allen gut geht. Und ich glaube, jetzt, wenn ich so höre oder sehe, was die anderen machen, weil sie auch so, ja, das war genau richtig, alles so. Und danach ist jeder seinen Weg gegangen und hat irgendwie was gemacht. Aber so in der Schule damals, meine erste beste Freundin, war immer so, mit der war ich dann auch unterwegs. Wir waren so feiern, dann auch zum ersten Mal ausgegangen. Disco-Erlebnis Weltner Kahlen, war ja da irgendwie der Ort, wo man dann hingeht, um zu feiern. Und das war noch eine Zeit, ich glaube, dann hatte ich tatsächlich erst so mit 19 vermutlich mein Coming Out, also was auch, muss schon eher gewesen sein, aber es war komisch, weil da, als ich mit ihr aus war, oder das war genau so diese Übergangszeit dann davon, war sie irgendwann so, dass die anderen denken, also Typen haben gesagt, bist mit dem zusammen oder was? Und sie aber ja nichts gesagt hat, weil ich habe mich eher schon anvertraut. Also so, das ist ja auch dieses, so, wem sagt man eigentlich als erstes, dass man schwul ist? So, oder wie macht man das? Ich kann dir die Situation gar nicht mehr sagen, aber es war auf alle Fälle so, dass wir irgendwann mit ihrer Digicam haben wir Fotos gemacht für Gay Romeo. Genau, ich war noch 16, habe aber oberkörperfrei, habe mich an die Weide gestellt, haben wir Fotos gemacht, wurden dann online gestellt. Mein Profil wurde sehr, sehr oft gelöscht, weil ich gesagt habe, genau, bin 16. Aber auch das ist ja so absurd, dieses komische Online-Dating, die ersten Typen, die man darüber getroffen hat. Barbie, weißt du noch den ersten Typ? Was über Geromeo oder worüber hast du?
Also, ich sage es ja immer wieder gerne, ich bin ja schon ein bisschen älter als du.
Achso, da war Internet noch gar nicht.
Doch, also als ich angefangen habe, so die ersten Dates, nein. Also als ich angefangen habe, als ich mich geoutet habe, gab es noch kein Internet. Meine ersten Erinnerungen ans Internet sind so, also wo ich dann selber irgendwie ein Profil irgendwo hatte und irgendwie mal geguckt habe, was da so läuft. Das war, würde ich sagen, 98, 99 so. Da hatte ich aber meinen ersten Computer noch nicht. Also ich hatte noch keinen Internetzugang zu Hause.
Das würde ich wirklich sagen.
Naja, so. But that's how it was.
Da sehen wir wieder, wie schnell Zeiten sich ändern. Ja. Wie schnell Dinge als selbstverständlich angesehen werden. Also Gay Rights eines Tages, hey, vielleicht. Dann hört man diesen Podcast und denkt so, oh mein Gott, wann war das? Vor 30 Jahren.
Meinen ersten internetfähigen Computer zu Hause hatte ich, als ich nach Berlin gezogen bin, da hatte ich mir einen Mac gekauft, weil ich irgendwie dachte, ich muss irgendwas mit Grafik machen oder so.
Schickt sich so hier Grafikdesignerin sein, ja.
Genau. Und da hatte ich so ein Dial-Up-Modem, also das Ding. Und da gab es eine Seite, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber da war ich auch, also ich war Catfish quasi. Ich habe vorgegeben, eine Frau zu sein, ein Mädchen zu sein und habe eine sehr heiße, sexy, aber auch romantische Beziehung mit einem Typen online geführt über Monate. ich war auch in den verliebt, der war in mich verliebt und wir waren halt tragisch geschlagen, weil er nicht wusste, dass ich keine Frau bin.
Und vielleicht das als Explainer für Leute, die nicht wissen, was Catfish heißt, das heißt, man gibt vor einer anderen Person zu sein. Genau. Aber das habe ich auch super oft gemacht. Da habe ich einfach als es so war, also auch wirklich, oh mein Gott, Barbie, was holst du da gerade für Gedanken hoch? Wenn Leute gesagt haben, ja, schick mal ein Foto und ich aber so dachte, ich habe gar nichts, da habe ich einfach so, keine Ahnung, Christian bei Google und Bildersuche und dann irgendeinen Christian, wo ich dachte, los, den nehme ich jetzt. Habe ich das mal, weil ich ja so Angst hatte, weil ich ja gar nicht wusste, was ist das? Und das war aber irgendwann auch so, und das ist ehrlich gesagt, das finde ich wild und deshalb ist auch wirklich so, will ich gar nicht wissen, wie das heute ist, als Teenager da irgendwo unterwegs zu sein oder so. Ich hatte ja auch so richtig komisch, also ich war keine Ahnung, lass mich da tatsächlich irgendwie 16 gewesen sein.
Ja.
Und hab da geschrieben mit einem, der Mitte 20 war, der mich auch angerufen hat. Wir haben telefoniert. Also jetzt nicht in a sexual way, aber wir haben dann wahrscheinlich, und wir waren, ja, Schule gerade richtig scheiße und bei dir, ja, Arbeit ist so und so. Ich so, ja, ach, habe gerade voll. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was es war, aber es war nie sexuell, weil da war ich ja richtig Spätzünder.
Ja.
Und das hätte ich mich auch niemals getraut. Ja. Also es gab manchmal so wirklich schlimme Typen, also so dieses, also keine Ahnung, in was für Foren ich da überall auch so unterwegs war, aber da waren wirklich dann so Typen, die gesagt haben, aha, wo wohnst du? Und dann habe ich mich vielleicht mal dazu hinreißen lassen und habe gesagt, ja, in der Nähe von Demmin. Und dann war so, ja, da können wir im Waldstück, da können wir uns ja treffen. So, und dass ich da wirklich so, also, oh mein Gott, also ich schäme mich richtig, wenn ich das sage, aber ich würde ja lügen, wenn es nicht so wäre. Und
why?
Das ist ja einfach so, ja, weiß ich nicht, weil da wird mir sofort sounds heiß.
Hot.
Ja, nee, aber ja nicht mit irgendwelchen komischen, also ja, also so, das ist ja so, ja, aber nicht mit 16, wenn du keine Ahnung hast, Barbie, oh mein Gott. Also so, das ist so.
Also mein erstes Mal war mit 11, vielleicht bringt das die Dinge ein wenig in Relation.
Oh mein Gott, wirklich.
Oh Gott, jetzt hast du so ein betroffenes Gesicht.
Ja, aber wirklich, ja, das
yes.
ist.
Aber mit dem Gleichaltrigen, also es war jetzt nicht, es war kein alter Mann, es war,
krass.
Ja.
Also ich finde, ja, natürlich gucke ich da ernst. So.
I mean, wir wussten, was das ist. Wir wollten das beide erleben und dann haben wir das halt gemacht und dann war das das.
Ja.
Mir hat keiner vorher gesagt, dass man sich spülen soll. So, it got a little messy. Und dann haben wir das abgebrochen, aber das war alles sehr früh.
Ja, krass.
Ja, aber dann auch ganz lange nichts. Also
ja,
ich habe
ja,
mit 11 quasi das erste Mal und dann habe ich immer zwischendrin auch sporadisch beim Ausgehen, ich habe ja sehr früh angefangen auszugehen, habe ich mich dann irgendwie von irgendwelchen älteren Typen abschleppen lassen, was auch immer eine Katastrophe war und auch echt grenzwertig oft. Also ne, wenn du so 14 bist und der Typ ist halt 25 oder 30.
Voll. Ja, und das meine ich
und
ja damit.
Man denkt
das
sich ist so,
ja.
What are you doing nicht, here?
Ja, das geht, also ja. Ja, es ist ja nicht umsonst, also ja, Horror. Horror.
Hab dann auch ein Erlebnis gehabt, wo also ich ringe bis heute mit mir, das eine Vergewaltigung zu nennen, aber es ist auf jeden Fall gegen meinen Willen, sind da Sachen passiert. Und da war ich auch 15 oder so, ne? Also way too young. Aber den ersten guten Sex, also das erste Mal, dass ich dann wirklich beim Sex auch mich gut gefühlt habe, mich sicher gefühlt habe und das auch wirklich enjoyed habe, war ich dann 20. Wo ich dann auch denke, also das ist auch nochmal eine Lektion an alle, die denken, sie müssen möglichst früh anfangen, um irgendwie ihre Sexualität zu entdecken. Also möglichst früh anfangen hieß in meinem Fall einfach 9 Jahre beschissenen Sex zu haben, bis ich dann reif genug war. So, und ich hätte vielleicht auch einfach warten können, bis ich reif genug bin. Aber hey.
Ja, aber das ist ja eh genau dieser Weg, sich selbst irgendwie, also erstmal so zu wissen, okay, was mache ich hier gerade? Und wo bin ich eigentlich jetzt hier oder so? Also ja, ich finde auch, das ist it's a journey auf alle Fälle. Ja, cool. Ja, stark. Sind wir direkt irgendwie bei den Internetforen gelandet und bei diesen komischen Typen, die da irgendwie waren. Ich habe auf alle Fälle, habe ich dann einmal getroffen und das war dann auch mein erster Kuss mit einem Typen, den ich hatte. Da bin ich nach Neubrandenburg für gefahren. Mit einem Zug, habe den da getroffen. War auch ganz komisch und dann bin ich mit dem Zug wieder zurückgefahren. Ich weiß immer gar nicht mehr, wie
du bist da hingefahren, ihr habt geküsst und bist wieder weggefahren?
Ja, ach, ich glaube, wir waren noch im Marktplatzcenter, waren noch einkaufen. Und der war ganz abgeklärt, war aber auch so in meinem Alter, glaube ich. Also wird dann auch so 17? Ich weiß, also ich war ja super spät. Ich habe mich ja nicht getraut. Aber wie auch? Wenn ich da in einem 200-Seelendorf bin, wie soll ich denn irgendwo hinkommen? Wie soll ich denn irgendwie daten? In meiner, also so, das wäre ja alles. Nee. Wenn ich da wirklich dran zurückdenke, merke ich gerade, das ist eine Schatulle, die will ich sofort wieder zumachen. Oder die ist auch jetzt schon wieder zu. Da merke ich gerade so, habe ich gar keine Lust mehr drüber zu sprechen.
Dann lass uns weiter über Online-Dating sprechen. Also, nochmal zurück. Es gab diese, ich habe meine Catfish-Geschichten da gemacht und dann, das war, ist ja nie dazu gekommen, dass ich mich mit denen getroffen hätte. Und dann gab es, also ich kenne ganz viele Leute, die bei Gatechat waren, da war ich nicht. Ich war noch bei Sixpack Party, das klingt so scheiße, wie es war. Also du musstest dich bewerben mit Fotos und nur wenn du körperlich grob, also du musstest jetzt kein ausgemeißeltes Sixpack haben, weil das hatte ich nicht, aber ich war halt sehr schlank und ein bisschen athletisch, das hat wohl gereicht und ganz, also so halbwegs attraktiv. Sonst bist du da gar nicht reingekommen. Also das war so super krass.
Guck mal, da sind wir eigentlich schon wieder direkt bei Körpern und Bewertungen.
Voll.
Und
voll.
Wie das eigentlich ist.
Voll.
Also, ja.
So, und da war ich eine Weile lang und habe da dann auch ab und zu mal gedatet, aber jetzt nicht so wahnsinnig wild. Dann bei Gaydar war ich eine ganze Weile lang, das lief noch und dann kam irgendwann Geromeo. Also das ist die Geburtsstunde von Geromeo. Ich hatte eins der ersten 100 Profile oder so. Ich hatte noch so eine kleine Nummer, weil ich bin stolz drauf und dann habe ich es gelöscht. Und da habe ich dann, da wurde ich dann so ein bisschen promisker. Da hatte ich dann auch 2-3 Jahre, wo ich dann wild gedatet habe und manchmal so 3 Typen direkt nacheinander und so. Und das war auch gut, war auch schön. Also ich würde das auch nicht bewerten wollen oder negativ bewerten wollen. Das war eine schöne, wilde Zeit. Und ja, dann die letzten Jahrzehnte, würde ich mal sagen, die letzten 15 Jahre, 20 Jahre vielleicht. Obwohl, mein Ex-Mann habe ich auch noch über Gay Romeo getroffen. Anyway, aber die letzten 10 Jahre auf jeden Fall, wenn ich online date, dann eigentlich habe ich nur noch als Drag Queen gedatet quasi. Mhm. Und das sind ja dann eher Heterotypen, die sich dann treffen wollen. Und dann hat man mit denen Sex, was auch nicht so richtig geil ist, weil eine Perücke und Make-up und
Also es ist nicht sehr enjoyable für dich auf alle
Fälle. Also die Fantasie ist geiler als der Akt dann selbst, weil der Akt selbst ist dann einfach messy, so, ne? Gerade wenn du halt irgendwie Plastikhaare im Gesicht hast und super am Schwitzen bist und das weißt, das Make-up ist schon, die Hälfte ist schon weggewischt, du siehst jetzt aus wie ein geschminkter Knöchel. Also it's not very hot. Aber die Jungs fühlen ihre Fantasie bestätigt und das reicht mir dann oder hat mir gereicht. Und dann hatte ich den Punkt, wo ich gemerkt habe, ich will nicht mehr eine Wichsvorlage sein für andere Leute. Ich will keine Fantasieerfüllung sein. Ich will nicht benutzt werden, damit jemand sich abreagiert und dann befriedigt nach Hause gehe und ich sitze hier, fühle mich erniedrigt, bin nicht gekommen, muss mich abwaschen.
Genau, wenn es überhaupt gar nicht um dich ging und so.
Und wie gesagt, die Fantasie ist geil und da finde ich das alles toll, aber dann der Akt selber wieder, ich habe das Gefühl, ich bin nicht gesehen worden, der Typ setzt sich nicht mit mir auseinander, die wollen dann auch nicht knutschen, das ist alles sehr bück dich runter, zack. Meh, brauche ich auch nicht mehr. Und seitdem, also ich habe das aufgehört schon vor, weiß nicht, 8 Jahren oder so und mache das seitdem auch gar nicht mehr, jetzt habe ich halt gar keinen Sex mehr. Das ist mir dann auch lieber, als irgendwas zu haben, wo ich das Gefühl habe, ich erniedrige mich für den Spaß von jemand anderem. So.
Ja, aber das ist was ich auf eine andere Art dann vielleicht so ein bisschen nachfühlen kann, weil das ist ja so Dinge machen, bei denen man denkt, man muss sie machen. Und ich glaube aber, das nimmt sich dann im Heterosexuellen vielleicht auch nichts, wenn man selbst noch gar nicht weiß, was mag ich eigentlich oder sowas wie sexuelle Selbstermächtigung, was so ganz große Wörter sind, wo man sagt, nee, habe ich selbst entschieden. Aber ey, wie oft ich, und ich glaube, das ist dann auch immer noch sowas, wenn auch Leute so bei ihrem Bodycount oder sonst irgendwas sprechen, habe ich mal in der Zeit des Vorfolge gesagt, man ist bei 500. Oder keine Ahnung, warum soll ich das zählen? Ist mir so, also wirklich, das ist mir so egal, weil das keine Bewertung irgendwie, also so darüber gehe ich nicht. Aber wie oft ich auch irgendwie so dann nach Hause gekommen bin, weil ich dachte, ach so, ja, okay, so, ich treffe jetzt einen Typen, bla bla bla. Und ich dann einfach, also der beste Indikator dafür, dass irgendwas nicht gut war, ist, wenn du dich unter die Dusche stellst und dann erstmal irgendwie ewig unter der Dusche stehst und irgendwie so denkst, oh nee, und an der Nase, dann ist auch mal, oh, jetzt rieche ich ja gerade noch irgendwas, oh nee, will ich alles gerade nicht mehr. Und dann aber irgendwann dann tatsächlich dann an einem Punkt kommen, so für sich zu sagen, nee, okay, so und so mache ich das jetzt nicht mehr. So, darauf habe ich jetzt überhaupt keine Lust mehr. Und ich glaube, das ist natürlich nochmal was anderes, wenn du weißt, dass so, okay, als Drag Queen würdest du, du ziehst nochmal eine ganz andere Klientel an und es ist ja dann auch so noch heterosexuell vermeintlich. Ja. Es ist doch, ja.
Es hat halt auch immer so einen Danger-Faktor, ne? Also du weißt auch immer nicht, tut er mir danach was oder tut er mir währenddessen was oder ne? Überlebe ich die Nummer? Das ist ja schon immer eine andere Geschichte, die ein Faktor ist. Aber ich finde generell bei so schnellem Sex, also ich bin die Letzte, die das Slut shamen würde. Ich hatte großartige Jahre als Super-Slut, so, ne? Meine Zeit auf Mykonos ist legendär. Die Leute reden da heute noch davon auf der Insel. So, ich hatte wirklich viel Spaß.
Großes Hallo, wenn du jetzt wieder da sein würdest. Oh mein Gott, Barbie.
The throat is back. Yes. So, ne? Das sind super schöne Jahre und die würde ich auf gar keinen Fall missen. Und vielleicht kommt auch noch mal eine Phase, wo ich die Slut raushole und die revive. Aber jetzt aktuell steht es nicht auf dem Zettel und ich habe halt das Gefühl, das ist bei mir so ein bisschen auch wie mit Essen, so, ne? Es ist so, ich vergleiche so eine Art von Sex gerne mit Fast Food, weil das ist so ein Ding, ne? Manchmal hast du so ein Craving und es muss halt unbedingt sein und dann, du weißt währenddessen schon, eigentlich ist es nicht gut für dich und du machst es dann aber trotzdem und dann fühlt es sich für die Sekunde gut an und 10 Minuten später ist dir eigentlich schlecht und du denkst dir, ach, warum habe ich das gemacht? Und ist jetzt nicht oben auf meiner Liste, mich so zu fühlen.
Ja, aber ich verstehe, dass das dieses Gefühl da nicht sein soll oder muss. Aber ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb ich so wahnsinnig ungern über so Hookups oder sonst irgendwas mit eben Freundinnen oder so von mir spreche. Weil ich manchmal immer so
Ja, ich glaube, das ist dann auch wieder so, so diese Scham, die da irgendwie mit dabei ist. Oder wo aber ich jetzt
ist das deine, wenn du vor Leuten darüber sprichst, die nicht queer sind, oder wird das auch bewertet tatsächlich?
Nee, ich glaube, das ist dann eher wahrscheinlich meine. Ich bewerte mich ja selbst. Und das ist ja das, was so in mir drin ist. So dieses, oh Gott, was tue ich hier gerade, was mache ich hier gerade? Warum habe ich das gemacht oder sonst irgendwas? Und das ist ja so ein, ja, ist irgendwie ja auch irgendwie ein komischer Weg oder komischer Umgang oder eh alleine dieses, die Hook-Up-Culture, die es ja einfach gibt. Und da bin ich ja auch ein Teil von. Also so, ich liebe das ja.
Ich bin aber ja auch das kann ich dir so halt auch sagen, so ne? ganz als Veteranin kann ich dir das auch sagen, es hat sich halt auch wahnsinnig verändert. Ja. Also damals, ich habe fast alle meine längeren Beziehungen über das Internet kennengelernt, über Geromeo oder über Gayda. Und das waren halt noch Zeiten, da hatte man auch ein Profil, wo so ganz viel drin stand und Fotos. Und man hat sich so ein bisschen erzählt. Ne? Man hat so den Leuten also zumindest eine Version, den Leuten eine Version von sich gezeigt. Ne? Das sind die Filme, die ich mag, das ist das Essen, das ich mag, das ist der Humor, den ich mag, das sind die Bücher, die ich gelesen habe. Und mit den meisten Typen, mit denen ich dann später eine Beziehung hatte, da haben wir uns im Vorfeld wochenlang oft geschrieben und haben irgendwie ne, so ein bisschen ein Gefühl von den anderen bekommen. Hat es vielleicht schon so ein bisschen verknallt, auch online. Und dann war ich ja ganz lange vom Markt und dann habe ich irgendwann mir wieder, dann gab es Grindr und dann habe ich mir Grindr runtergeladen und dachte, was ist denn das? Ja, der ist nur noch so Kürzel und nur noch so Symbole und nur noch Partycams, aktiv-passiv-Fragezeichen ficken, Camps, wo ich denke, was ist denn mit euch los? Habt ihr verlernt, dass man irgendwie, dass zum Dating auch so ein bisschen Charme dazu gehört und ein bisschen was anderes als nur, wie groß dein Loch ist und wie tief du dir den reinrahmen kannst? Das ist doch, also furchtbar. Nee, sorry. Also, wo ich dann auch dachte, okay, dann haben die Gays das jetzt irgendwie verlernt, haben sie jetzt Hook-Up-Culture so weit perfektioniert, dass alles, was menschlich ist, da irgendwie rausfällt, weil so fühlt sich's an.
Ja, aber
und
so,
honestly, da habe ich kein Interesse.
Ja, und das ist aber das ist ja so, also ich glaube absolut, aber ich so, oh Mann, ja, und was? Weil ich gerade selbst merke, dass ich so hadere, so darüber zu, aber es ist ja nun mal so, keine Ahnung, also pass auf, also ich habe ja auch irgendwie so Typen, die ich regelmäßig treffe vielleicht, da sage ich mal, mein Mann für alle Fälle oder mehrere, keine Ahnung was. Und da muss ich auch manchmal lachen, weil ich so bei einem weiß ich nicht mehr, wie der heißt. So, ich weiß nicht mehr. Sure. Ich weiß gar nichts über den so. Und das ist.
Und
so
ändere das nicht, wenn ich da kurz einsteige. Ändere das nicht. Okay. Ich hatte einen Typen, das war der hotteste Booty Call, den ich jemals hatte. Und der kam alle paar Wochen und wir haben nie irgendwas Privates besprochen. Das war the hottest fucking sex ever.
Ja.
Und dann haben wir uns einmal privat getroffen und es war alles kaputt.
Ach so, ja, okay. Ja. Gut, okay.
Der hatte eine Ikea-Schrankwand und irgendwie so einen Hund und das war ich so, nee.
Ja, okay. Nee, bei mir ist, ja.
Bitte also weitersprechen.
Ist schon, du, den gibt's schon auch, das ist vielleicht auch meine Berlin-Konstante oder so. Den gibt's schon ganz lange. Aber auch immer so, mal ploppt er auf, mal ploppt er nicht auf. Ich aber ja auch trotzdem merke, wie schnell ich dann vielleicht einfach anfällig bin für das sogenannte schnelle Glück. Mhm. Oder weil es auch einfach so ist. Ich meine, zu daten, jemanden tatsächlich zu treffen. Und also in mir drin ist mehr der Gedanke, aus dem Hook-up kann mehr werden, als ein, oh, den möchte ich gerne treffen, den möchte ich erstmal kennenlernen und dann will ich sehen, wie der ist und bla bla bla. Sondern dieser sexuelle Fokus ist so, also oder das Sexuelle ist so im Fokus, dass ich viel mehr ein Mensch bin, der gerade, das hört sich wirklich schlimm an, aber ich spreche es jetzt einmal aus, nur um es einmal ausgesprochen zu haben, ja. Dass wenn, ich gehe davon aus, dass wenn es im Bett nicht funktioniert, dann funktioniert der Rest auch nicht. Also lass doch lieber erst das abstecken, sodass wir einmal ganz viel Spaß haben und daraus kann was wachsen. In meinem Kopf drin ist aber heterosexuelles Dating. Das heißt, wenn du schon mit jemandem geschlafen hast, dann, also aus einem One-Night-Stand, da kann ja gar nichts draus wachsen.
Wie gesagt, fast alle meine längeren Beziehungen sind aus Gay Romeo One-Night-Stands entstanden.
Ja, okay, so, aber das ist
und
so.
Die Idee, dass es erstmal im Bett funktionieren muss, ist keine dumme Idee, weil auch das ist bei uns anders als bei den Heteros. Nur weil zwei Männer schwul sind, heißt das ja nicht, dass die kompatibel sind im Bett. Ne? Also aktiv-passiv, who knows, was für Fetische dann noch mit reinspielen. Der berühmte bisexuelle Kai, von dem ich jetzt schon öfter gesprochen habe, der Tote.
Jede Folge.
Oh, he's finally famous, he would love it. Ja. Der stand zum Beispiel auf Fisting.
Ja.
Wie scheiße ist das?
Oh mein Gott.
Und ich möchte das nicht.
Das ist wirklich eine explizite Folge heute. Hi. Ich glaube, die müssen wir labeln als explizit.
Und Rated R.
Oh Gott, ey, da stand nur
auf Fisten und erkennt. Also ne, ich möchte das nicht. Ich möchte, das ist mir alles heilig da unten. Das soll klein und eng bleiben und so. Und keine dicken, großen, muskulösen Arme da drin haben. Sorry. Und das war echt scheiße.
Ja.
Oder auch, ne, ich bin natürlich Bottom. eine Beziehung, ich war verliebt und wir waren ineinander verliebt mit einem Typen, der halt auch exklusiv Bottom ist. Mhm. Wie scheiße ist das?
Ja, total.
Es passt auf jeder Ebene nur im Bett nicht. Mhm. Was machst du dann?
Ja.
Also,
ja
wir können es versuchen.
Und wie ist es für dich so? Nee, mach du.
Thank you.
Ja, total.
Great.
Voll. Aber das ist natürlich auch was dann ja auch als Explainer, guck mal, und das sind dann auch Dinge, wo ich sofort rot werde, wo ich denke, oh Gott, lass diese Aufnahme, lass jetzt ausmachen, sofort, guck mal, jetzt reicht's doch, aber jetzt haben wir hier genug gesprochen.
Nicht weil mit ich da, mir.
So, wo das einmal so ist. Aber das sind natürlich diese Sachen. Und schau, und da denke ich dann auch so, guck mal, ah, okay, und jetzt sitze ich hier und spreche mit dir darüber. Also so, das ist ja auch schon, das ist dann auch schon wieder ein persönliches
Wachstum. Wärst du bei der ZSV geblieben?
Nein. Weil das ja diese Punkte sind, die muss man sich ja, da muss man ja mal ganz kurz ehrlich mit sich sein.
Ja.
Da muss man ja sagen, ja, natürlich spielt das damit rein. Oder wenn jemand anders sagt, guck mal, der ist schwul, der wäre doch was für dich. Um dann zu sagen, ich gucke den an und sehe schon, das wird leider
Anneliese, überhaupt. Anneliese, so läuft das nicht.
So, genau. So ist es nicht. Oder dann kommt jemand und fragt mich, sag mal, bist du aktiv oder bist du passiv? Oder oder bist du Mann oder bist du Frau? Weißt du, so, dann kommt da sowas, wow. Um das irgendwie so dahin zu machen. Aha, und wer ist das und das? Und ich auch irgendwie so lange dachte, oh Gott, muss ich auch in so komischen Klischees denken? Aber nein, es kann auch so und so. Oder bin ich ein laufendes Klischee oder keine Ahnung was? Aber das ist so ein komisches, schon auf einer sexuellen Ebene sich damit auseinandersetzen, dass ich ehrlich gesagt dann auch mag, einfach zwischendrin einen Hookup zu haben, wo alles schon geklärt ist.
Right.
So. Aber genauso mag ich es auch, und das ist viel zu selten so auszugehen, sich aufgabeln zu lassen, liebe fremde Wohnung. Ich finde es auch tatsächlich ein bisschen erschreckend durch, oder was dann auch immer noch was ist, so wenn Leute sagen, ja, aber pass auf dich auf, und ich einfach so denke, ich mache Online-Dating, seitdem ich, also treffe Typen übers Internet, seitdem ich 18 bin. Seit 20 Jahren. Du hast das Profil, seitdem
du 16 bist.
So, ja, so. Und ich war aber dieses in fremde Wohnungen gehen und so, ne? Mm. Also so, das ist auch krass, diesen Survival-Instinkt, den man hat, um so zu
welchen?
Wissen. Naja, nein, also erstmal, nein, aber auch dieses, so wann, so dieses, einen Typen vielleicht auch schon zu sehen und zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Und auch dieses so zu wissen, du sagst nein. Also so, das sind ja auch schon Dinge, die man irgendwann so mit, so, ich find's schon krass, aber ich liebe halt fremde Leute Wohnungen. Ich finde, an der Wohnung würde ich schon viel mehr sehen. Aber will ich mit dem zusammen sein, sehe ich mich hier oder sehe ich mich nicht hier?
Right. Ich werde,
ja, komische Folge gerade, weil ich mich gerade so fühle, als würden wir das alles so ganz komisch salopp sagen, oder dass es Menschen so das gar nicht checken, oder dass es gerade Homos hören, die sagen, ehrlich gesagt, ich schäme mich gerade ein bisschen, so wie ihr da irgendwie drüber redet. Nee. Nein, keine Ahnung, was weiß ich.
Nein. Ja. Ich glaube, Homos verstehen das alles, was wir hier gerade erzählen, und ne, die wissen ja, wovon wir reden. Ich glaube, dass, was da eventuell nochmal so ein zweiter Filter ist dann, okay, wie werden wir jetzt von unseren heterosexuellen ZuhörerInnen bewertet, die das jetzt hören und vielleicht ein bisschen schockiert sind und sich denken, ach Mensch, der Simon ist doch aber so netter und jetzt sagt er so eine Sachen.
Ja.
Und Mensch, die Barbie mit Fäusten, um Gottes Willen, das ist ja alles
super. Nee, macht sie ja nicht, hat sie doch gesagt, hier. Nicht eben. Zugehört oder was.
She likes to be tight. Aber, hi. Also, ne, ich finde, das ist auch, wir haben ja in irgendeiner vergangenen Folge auch schon darüber gesprochen, was zu viel sein ist und was ist dieses, ne, müssen wir uns immer zurücknehmen, um die Leute nicht zu verschrecken? Ich finde nicht. Und ich finde auch, wenn man sich einen Podcast von zwei queeren Menschen anhört, wenn wir mal über Sex reden, dann sind das vielleicht auch Sachen, die Leute noch nie gehört haben. Aber ich vertraue fest darauf, dass unsere ZuhörerInnenschaft uns genug liebt, dass sie da jetzt auch nicht schockiert sind, sondern sich denken, ach Mensch, das ist aber auch interessant.
Ja,
das ist wusste ja ich aber gar nicht.
Genau, einmal ganz kurz.
Dass der Simon gern das kleine Löffelchen ist.
Doch, ich möchte wirklich, guck mal, und das ist, ich glaube, das ist wirklich mein Erkenntnis. Ich liebe es so doll, in den Arm genommen zu werden.
Das ist scheiße, also, wenn man nicht groß ist.
So,
ne?
Ja.
Das ist auch scheiße, wenn man so groß ist.
Nö, das ist völlig okay. Ich glaube, so kleinere Typen haben damit eher ein Problem. Also, ich weiß nicht, ich habe damit überhaupt nicht. Ich find, also, ich kann doch so ein, in so eine kleine Fötusstellung, da bin ich doch schnell drin.
Ja, also, ja, ich auch. Aber ich habe schon auch irgendwann mal das Bedürfnis entwickelt, dass ich auch mal einen größeren Mann haben will. Und der mich dann so in den Arm nimmt. Und das, ich glaube, das ist auch so ein Vaterding, dass ich einfach dieses Gefühl gerne mal hätte von so einem, bei mir bist du geborgen und sicher und so. Und ich finde, also ab einer gewissen Größe ist es einfach schwierig, größere Männer zu finden. Und du bist ja noch größer als ich. Ich bin 1,86, du bist wie 1,93?
Ja.
So, wird es ja nicht einfacher.
Ja, aber ich würde weinen, wenn jetzt jemand sagen würde, nee, wir wechseln ab, heute bin ich da, dann würde ich sagen, nee, so nicht. Nicht mit mir. Halt, stopp. So.
Ich merke, dass ich in so Konstellationen, wenn ich dann, auch wenn ich flirte, dass ich ganz schnell so komisch genderspezifische Rollen einnehme. Also ich werde total schnell mütterlich und beobachte mich dabei und weiß, das ist überhaupt nicht sexy. Mhm. So, what are you doing? So, ich koche für dich und so, mein Kleiner, ich mach dich mal irgendwie ja. so, ne, mach dich fit und so, kommst du kuscheln. Und merke auch so, okay, das, was die Typen wollen, ist vielleicht gar nicht das, aber ich kann mich dann auch nicht stoppen. Also ich glaube, das ist auch so viel Erlerntes. Ich habe mich definitiv mit meiner Mutter identifiziert, wenn ich meine Eltern so angeschaut habe, ne? Mhm. So erlerntes Zeug, wo ich dann auch manchmal so zurückschrecke und mir denke, was machst du denn da jetzt? Lass das doch mal.
schon wieder eine Torte. Jetzt ja. fertig gemacht. Das. Bist du viel darin oder was? Nee, bin ich nicht. Aber es ist meine Love Language ist jetzt.
Meine Love Language ist auf jeden Fall Kochen, was alle meine ja? FreundInnen bezeugen können. Yes. Also ich koche ja alle rund und dick, wenn ich darf. Auf jeden Fall. Aber halt ja. in so einer Beziehung ist es halt einfach auch, ne, wenn du so, du wirst so zum Caretaker und zur Erziehungsberechtigten und musst irgendwie so gucken, dass alles irgendwie, ne, dass alle Bäuche gefüllt sind, alle Betten bezogen, dass jeder alles irgendwie die Hausaufgaben gemacht hat, ist einfach echt nicht sexy.
Ja, ich überlege gerade, was meine Rolle in einer Beziehung ist, weil ich einfach das, ich kann es nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen.
Was der Typ dir zuweist, ist die
Rolle. Ach so, ja, naja, ja, um Gottes Willen. Nein, aber wenn ich jetzt einfach mal mich vielleicht ein bisschen davon löse und dann tatsächlich mal ganz kurz mich von dem, so wie ich meinte, so mal so dieses, ich denke viel mehr an den anderen Menschen als an mich, also so dieses, ah, mag der dies, mag der das, sondern ich frage mich gerade so, was wäre jetzt, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und es wäre wahnsinnig schön, wie wäre meine Rolle dann? Wie wäre ich dann? Also wie wäre ich authentisch ich selbst? Ich meine, gut, okay, wird wahrscheinlich jeder sich irgendwie überlegen, aber gut, nee, kochen wir es nicht, weil das kann ich nicht. Irgendwie zu sagen, ah, ich besorge das schnell, ich setze mich ins Auto und fahre auch nicht, weil ich fahre kein Auto. Aber ich fahre, also so, ich meine, gut, als wäre das jetzt die große Rolle in der Beziehung. Als wäre das große
Entweder Mama Ding. Oder Papa. Entweder du kochst oder du fährst Auto.
Genau. Bist weg, bist auf Montage gerade wieder, vielleicht wieder für eine Woche. Oder so.
Ich muss noch zum Baumarkt.
Bist du Mann oder Frau? Bist du Mama oder Papa in einer Beziehung? Sag mal ganz, ganz kurz.
Bringst du Müll runter oder?
Oder nicht, oder lässt es vielleicht stehen. Mhm. Musst du hinterher, aha, und wie ist das denn? Aber gibt es das dann auch bei euch Spulen, dass es zwei Mamas und zwei Papas gibt?
Mamas and the Papas.
Das ist erst so, ja, nee, genau, wir bringen beide den Müll runter, immer gemeinsam. Nee, wir fahren beide immer gemeinsam, aber mit unseren eigenen Autos dann immer weg. So, guck mal, da sind schon wieder, zwei Papas sind schon wieder unterwegs. Ja. Oder hier, ach, zwei Mamas.
Ja.
So sieht aus wie eine Rumpelkammer, meine Güte. Ja, Barbie. Da sind wir hier.
Das war eine Folge, du.
Das war wirklich viel auf, viel ab. Aber auch das ist jetzt eine Seite der Doppelmaus. Ist auch ein Zimmer in der Doppelmaushälfte, ja. wenn wir so sprechen wollen. Und wenn euch das gefallen hat oder auch wenn es euch nicht gefallen hat, es ist so egal. Folgt uns weiterhin bitte sehr gerne rein. Empfehlt uns weiter. Bewertet uns. Es ist wirklich wahnsinnig wichtig. Ich sag's,
wie es geht um alles.
Es geht wirklich um alles. Und wir würden uns nur freuen. Und sagen tausend Dank und hören uns am kommenden Donnerstag
wieder. Liebe Grüße von Natascha Ochsenknecht in Spee. Mhm. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder sehen und hören.
Ja.
Und ja, ihr kennt das Spiel, ne? Ihr verlasst alle eure Liebsten, ihr entmündigt die Kinder, die werden aus dem Testament geschmissen, wenn die diesen Podcast nicht hören wollen. Und für alle anderen, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.